Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt. Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 24. Experience, Expertise, Authority, Trust. EEAT. Die SEO-Regel Nummer 1. Gib Google-Usern, was sie wollen. Regel Nummer 2. Beweise, dass du ihr Vertrauen verdienst. Sprich, du hast Experience, Expertise, Authority und Trust. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. So beginnt Goethe sein berühmtes Gedicht über das Göttliche. Zitiert aus deutschlandlese.de. Wenn ich vom letzten großen Google-Update höre, den Google so schön mit Helpful Content überschrieben hat, hilfreiche Inhalte, fällt mir immer dieses Zitat ein. Vielleicht klärt sich im Verlauf des Podcasts dieser Episode, was da dran sein könnte. Ganz ernsthaft und wissenschaftlich ist Olaf Kopp schon länger dabei, aufzudecken, was Google mit EEAT genau meint und wie sich das in die SEO-Arbeit integrieren lässt. Olaf Kopp ist Mitgründer und SEO-Chef bei der Online-Marketing-Agentur Aufgesang in Hannover. Sein Mega-Grundlagenartikel über EEAT umfasst inzwischen mehr als 8000 Wörter, von einigen üppigen Grafiken ganz abgesehen. Der Inhalt ganz grob zusammengefasst. Alles, was wir derzeit wissen können darüber, was Google unter EEAT versteht, wie wir das für SEO ganz praktisch angehen können bei der Umsetzung auf eigenen Websites und im sonstigen Online-Marketing und welche Missverständnisse über EEAT im Umlauf sind, denen wir besser nicht weiter aufsitzen. Hier im Podcast habe ich auch schon mehrfach auf EEAT hingewiesen, kurz erklärt und immer wieder versprochen, dass ich dazu bestimmt demnächst mal eine eigene Episode mache. Hier nun ist sie, und zwar in Form von meinen Key Takeaways aus Olafs Mega-Artikel Stand Juni 2023 und allem, was ich sonst noch zu dem Thema weiß, darüber, was Google Helpful Content nennt und wie wir dem am besten gerecht werden mit unseren Websites und sonstigen Online-Marketing-Aktivitäten. Also, beginnen wir. Was ist EEAT? Andere Schreibweisen EEAT. I.A.T. oder das Ganze mit Bindestrichen ist die Abkürzung in jedem Fall für Experience, Expertise, Authoritativeness oder kurz Authority und Trustworthiness, kurz Trust. Auf Deutsch Erfahrung, und zwar damit ist gemeint die eigene Erfahrung aus erster Hand, der Sachverstand, das Fachwissen, die Fachkenntnisse, die Autorität im Sinne von Bekanntheit oder besser Anerkennung und die Vertrauenswürdigkeit. Es wird oft mit Glaubwürdigkeit übersetzt. Das trifft es in meinen Augen nicht ganz. Ich übersetze es mit Vertrauenswürdigkeit. Das sind die vier Hauptkriterien: Erfahrung, Sachverstand, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, die Google seinen Evaluator-Teams an die Hand gibt als Richtlinie dafür, wie diese Evaluators die Qualität von Suchergebnissen und die Nutzererfahrung damit bewerten sollen. Damit Google den Algorithmus entsprechend kalibrieren, anpassen, optimieren und weiß ich was kann. Der letzte größere Update der Search Quality Evaluator Guidelines datiert vom Dezember 2022. Damit sind die Richtlinien auf sage und schreibe 176 Seiten angewachsen. Link zum PDF in den Shownotes. Was steckt dahinter? Wie kommt Google zum Ranking von Suchergebnissen? Ich sag mal, Ranking ist gleich Relevanz mal Qualität. Inhalte, die bei Google in den Suchergebnissen ranken, also besonders weit oben in der Liste aller Suchergebnisse auftauchen, müssen zuerst relevant sein. Das heißt, zur Suchanfrage passen. Bezogen auf ein typisches Keyword kann man sich leicht vorstellen, dass sehr, sehr viele Websites und Webseiten erstmal zu einer bestimmten Suchanfrage passen. Nehmen wir zum Beispiel Bestes Mikrofon Podcast. Um zu einer ordentlichen Liste zu kommen, in der die besten Ergebnisse höher positioniert sind als die schlechteren, muss Google Vergleiche anstellen, welche Seite denn nun besser zur Suchanfrage passt. ob Seite A höher ranken sollte als Seite B oder vielleicht nicht doch Seite C alle beiden übertrumpft und noch höher stehen sollte als A und B. Und hier kommen die Qualitätskriterien ins Spiel. Und zwar nicht nur bezogen auf die einzelne Seite, die vom Algorithmus als passend gefunden wurde, sondern ganzheitlich auch bezogen auf die Umgebung dieser einzelnen Seite, also die Domain der betreffenden Website und die Themen, die diese Website abdeckt. In diesem Zusammenhang wird oft auch von Topical Authority, also sowas wie Themenhoheit, und Topic Clusters, Themenbündel, gesprochen. Denn, auch das leuchtet jedem sofort ein, eine Seite, die isoliert relevant ist für eine einzelne Suchanfrage, ist wahrscheinlich weniger nützlich als eine Seite, die eingebettet ist in ein Umfeld vieler Seiten, die zusammen ein übergeordnetes Thema schon mal ganz gut abdecken. Nur, damit nicht genug. Mit den Jahren hat Google auch immer besser gelernt, dass Qualität kein abstraktes Kriterium ist, um die Nützlichkeit von Informationen zu bewerten. Oft macht es auch einen großen Unterschied, woher die Information kommt, wer sie erfunden, gefunden, herausgefunden, formuliert, zusammengestellt, übersetzt, kuratiert, verfeinert, weiterentwickelt, verwendet, bewertet, zitiert, empfohlen und vor allem, wer sie veröffentlicht hat. Damit sind wir bei den AutorInnen, CreatorInnen und PublisherInnen. Ich sag mal, Qualität ist gleich Inhalt mal Quelle. Olaf Kopp zeigt in seinem Artikel, wie Google seit 13 Jahren schon systematisch daran arbeitet, dass die Suchmaschine nicht nur die Inhalte selbst, sondern auch ihre Bedeutung und ihren Kontext immer besser versteht, in Anführungszeichen. Das Diagramm dazu hat bei Olaf Kopp den schönen Titel Googles Weg zur semantischen Suchmaschine. Die Vorstufe von Semantik heißt übrigens Syntax oder Syntaktik. In den ersten Jahren hat die Google-Maschine tatsächlich nur Wörter gezählt, verglichen und gefiltert, einfach gesagt, bis man begriffen hat, dass das Wissen der Welt so nicht in den Griff zu bekommen ist und man damit begonnen hat, den sogenannten Knowledge Graph aufzubauen, eine spezielle Datenbank für Entitäten, die Attribute haben und vor allem diverse Beziehungen zu anderen Entitäten. Das hört sich jetzt abstrakt an und ist es auch, aber nicht so schwer zu verstehen. Entitäten sind identifizierbare Dinge, Objekte, Gegenstände, Konzepte mit bestimmten Eigenschaften. Philosophisch formuliert, eine Entität ist etwas, das in dieser Welt existiert und einen Namen hat. Solche Entitäten sind oft auch mit bestimmten Orten verbunden oder zum Beispiel mit Datum und Uhrzeit, zum Beispiel bei Ereignissen oder Events. Und alle diese Entitäten stehen nicht für sich allein, sondern stehen mit anderen Dingen, Objekten, Themen und so weiter in Beziehung. Zum Beispiel in einer Über- oder Unterordnung oder synonym zueinander oder sich gegenseitig ausschließend oder miteinander konkurrierend und vieles, vieles andere mehr. Ohne das hier zu weit zu treiben, beliebig viele Details dazu finden sich in den weiteren Artikeln und YouTube-Videos von Olaf Kopp zum Beispiel. Je weiter Google den Knowledge Graph, diese semantische Datenbank, ausbaut, desto besser versteht die Suchmaschine den Kontext eines Keywords oder einer Phrase aus Keywords, ohne dass dieser Kontext explizit mit angegeben ist in der Suchanfrage. Um bei dem Beispiel von oben zu bleiben, bestes Mikrofon-Podcast bedeutet so ziemlich dasselbe wie gutes Mic zum Aufnehmen von Sprache, obwohl beide Phrasen kein einziges Wort gemeinsam haben. Dabei spielen natürlich auch Links und Backlinks eine große Rolle. Je besser Google weiß, in Anführungszeichen, welchen Kontext bestimmte Orte im Netz haben, die URLs, desto besser kann die Suchmaschine einschätzen, welche Bedeutung ein Link von einem Ort zum anderen hat, von einer URL zur anderen. Ob der Kontext zum Inhalt passt, was der Linkgeber mit dem Linknehmer zu tun hat, was die beiden gemeinsam haben und so weiter. Das alles führt zu einem immer komplexeren Zusammenspiel der verschiedensten Bewertungsfaktoren. Für uns, die wir Websites und Ähnliches bauen, um vor allem von Google bestens bewertet und höchst gerankt zu werden, ist dabei natürlich vor allem interessant, was können wir tun on-page im eigenen Beritt auf unserer Website und was können wir off-page tun um unsere Website herum, um bei Google SEO-mäßig zu glänzen und in den Suchergebnissen möglichst ganz oben zu landen. Du willst es doch auch. On-Page-Faktoren für EEAT. Olaf Kopp nennt 6 On-Page-Faktoren, die dein EEAT-Profil bei Google schärfen oder verwässern. Erstens, nutzt deine Website HTTPS oder ist dir das immer noch egal? Zweitens, sind die AutorInnen und PublisherInnen des Contents benannt und zum Beispiel in Profilen näher beschrieben, verlinkt und so weiter? Drittens, werden im Content Quellen zitiert und Referenzen verlinkt? Viertens, wie interagieren die BesucherInnen mit dem Content? Fünftens, wie viel Content hat die betreffende Website insgesamt? Und sechstens, welche Qualität hat dieser Content insgesamt? Und dann sind wir schon bei den Off-Page-Faktoren. Olaf Kopp nennt 13 Off-Page-Faktoren, die dein EEAT-Profil bei Google stärken oder schwächen. Erstens, externe Nennungen des Autors, Publishers, zum Beispiel in Best-of- und Award-Listen. Zweitens, wie hoch ist die Klickrate auf Inhalte des Autors, Publishers? Drittens, wie groß ist der Anteil der Inhalte, die ein Autor, Publisher zum Thema beigetragen hat? Und wann hat der Autor, Publisher zum letzten Mal etwas Relevantes veröffentlicht? Dann der Knowledge-Based Trust, entspricht der Content oder widerspricht der Content der gängigen Meinung zu einem Thema? Dann die Anzahl der Veröffentlichungen eines Autors, Publishers zum Thema X? Dann die Sentiments, also die, ich sag mal, Gefühlsstimmungen in Erwähnungen und Bewertungen des Autors, Publishers oder der Bekanntheitsgrad des Autors, auch wieder im Sinne von Erwähnungen. Dann die Ko-Okkurrenz, wie oft wird also der Autor, Publisher zusammen mit anderen relevanten Autoren, Publishern erwähnt in Videos, Podcasts, Blogs und so weiter. Dann die Erfahrung des Autors, des Publishers seit der ersten Veröffentlichung oder Erwähnung. Dann die Anzahl und Qualität der Backlinks zum Autor, Publisher, also externe Verweise und Empfehlungen. Und natürlich auch die Ankertexte der Backlinks und die Entfernung zu Trust Seed Sites im Linkgraph. Wie viele Links ist deine Website von den Websites entfernt, die Google als allerhöchste Autoritäten im Web erachtet, zum Beispiel Wikipedia? Stellt sich die Frage, sind all diese Faktoren für alle Arten von Websites gleichermaßen wichtig und entscheidend? Olaf Kopp hat darauf eine klare Antwort. Wenn du es im weitesten Sinne mit Your Money, Your Life Themen zu tun hast, YMYL, ist EEAT für dein Business schon heute von überragender Bedeutung. Er bezeichnet EEAT für YMYL Themen sogar als Gatekeeper für die ersten 10 bis 20 Suchergebnisse. Heißt, du kommst hier nicht rein, wenn du mit deinen EEAT-Faktoren nicht mithalten kannst, On-Page und Off-Page. Nochmal speziell zu Your Money, Your Life, YMYL. Als Google das Thema aufgebracht hat vor einigen Jahren, zählten zum Sektor YMYL wirklich nur die persönlichen Finanz- und Gesundheitsthemen. Inzwischen hat sich das sehr weit aufgefächert. Ich spare mir hier eine detaillierte Auflistung von allen Themenbereichen, die SEO-Meister Kopp dazu zählt. Meine Übersetzung YMYL betrifft mindestens alle Verbraucherthemen, vor allem auch Shopping und Sonstiges, wo alles zu subsumieren ist, von Fitness und Ernährung bis zur Wohnungs- und Arbeitssuche. Also, sobald du mit deiner Website, deinem Online-Marketing, deinen SEO- und Werbekampagnen im B2C-Revier unterwegs bist, Business-to-Consumer, VerbraucherInnen als deine Zielgruppe betrachtest, bist du auch für YMYL qualifiziert und stellst dich besser heute als morgen darauf ein, von Google nach EEAT-Maßstäben bewertet zu werden. Und was, wenn dein Thema, deine Zielgruppe definitiv nicht ins YMYL-Schema passt, weil du zum Beispiel B2B, Business-to-Business unterwegs bist? Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer weniger. Ich verstehe Olaf Kopp und andere SEO-Autoritäten so, nichts Genaues weiß man nicht. Meine Empfehlung, egal in welchem Geschäft du dich bewegst und für welche Themen du ranken willst, je früher du dich darauf einstellst, dass deine EEAT-Faktoren optimal dargestellt sind, desto besser. Es gibt für mich keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass Google auf Dauer bestimmte Sektoren außen vor lässt. Ja, und was ist mit KI-Content? Seit ChatGPT geistert durch die Online-Marketing-Landschaft wieder der uralte Traum, Keyword eintippen und bumm, haut dir die Maschine den perfekten Blogpost dazu raus mit den passenden KI-Bildern und allem Zip und Zap. Oder gleich 100 verschiedene Blogposts, voll krass in einem Silo miteinander verlinkt, um deine sicher enorme Topical Authority zu demonstrieren. Parallel dazu gibt es immer mehr Tools, die angeblich messen können, wie viel KI in deinem Content steckt, von 0 bis 100%. Mit anderen Worten, wie groß dein Risiko ist, von Google als minderwertiger Content eingestuft zu werden, der dich natürlich zu Recht aus dem Rennen wirft. Dabei braucht es doch gar nicht so viel gesunden Menschenverstand, um sich zu überlegen: Erstens, Google kann komplett egal sein, ob Content auf künstlichem oder auf natürlichem Weg entstanden ist. Zweitens, entweder ist der Content hilfreich und gut oder er taugt nichts. Drittens, das Feedback der natürlichen UserInnen ist eindeutig, so oder so. Dazu kommt, was wir aktuell KI nennen, ist reine Sprachintelligenz. Die kann nicht mal verlässlich rechnen und statt Fakten zu wissen, fabuliert sie einfach drauf los, dreht frei. Wer also so doof ist, einen KI-Text 1:1 zu posten, braucht nur darauf warten, bis die UserInnen und kurz darauf auch Google einem auf die Schliche kommt. Das heißt nicht, dass KI kein super wertvolles Tool ist, um schneller mehr Content zu bauen, Text, Bilder, Audio, Video. Das heißt nur, wer dabei vergisst, die minimal notwendige Qualität aus der Sicht der EnduserInnen zu sichern, der hat schon verloren, bevor er Update klickt. EEAT bedeutet in diesem Zusammenhang Content ohne Kontext und ohne die Einbettung in Reputation, Erfahrung, Autorität des Content Creators oder Publishers. Solcher Content kann durchaus mal ranken für ein paar Tage, Wochen, Monate, wird aber auf Dauer immer den kürzeren ziehen. Dafür braucht es keinen KI-Detektor. Fazit für heute: Friss oder stirb. Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, der noch an Kirchen glaubt, den lieben Gott oder die liebe Göttin mal ganz außen vor. Die SEO-Branche hat in Bezug auf Google so manche Gemeinsamkeit mit einer Kirche. Falls Bing sich jetzt doch noch zur Zweitkirche entwickeln sollte, dürfte auch das wenig ändern. SEO bedeutet Google-Optimierung. Demnächst vielleicht auch noch Bing-Optimierung. Das ganze Spiel funktioniert so, dass niemand wirklich weiß, was geht und wie es geht. Dafür gibt es Milliarden Menschen, die fest daran glauben, dass es funktioniert. Und einige Tausend, die als PriesterInnen das Wort Googles verkünden oder das, was sie dafür halten. Und das wiederum ist für all die Gläubigen Gesetz. Solange bis ein neues Gesetz verkündet wird, dann gilt eben das. Wer im SEO-Spiel gewinnen möchte, mit relevantem Suchtraffic belohnt, für all seine Mühe bei der Content Creation, beim Aufbau von Backlinks und so weiter, der oder die muss alles daran setzen, die Google-Regeln und Richtlinien so gut wie möglich zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. EEAT gehört jetzt definitiv dazu. Ich hoffe, mit dieser Episode konnte ich etwas Licht hinter den Mythos werfen. Fortsetzung folgt, ganz bestimmt. In diesem Sinne, bis nächsten Montag. Für all deine Fragen, Wünsche, Ideen und Träume zu diesem Podcast und speziell dieser Podcast-Episode gibt es Gott sei Dank eine E-Mail-Adresse. Sie lautet fragwolfram@wolframkläger.com. Schreib dir einfach von der Seele weg, was dich bewegt in deinem Online-Business oder was deine Geschäftsidee ist. Ich bin gespannt. Ansonsten, wie immer, bis nächsten Montag. Alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Wolfram.